Glauben und Geschichten. Mit Klaus Popper die Bibel lesen und verstehen. Vers für Vers durch die gesamte Heilige Schrift und Erstaunliches entdecken.
Seine Heimat zu verlassen, um in einem fremden Land zu leben, mag ja für ein sechsmonatiges Praktikum oder für ein Studienjahr im Ausland sich noch ganz interessant und spannend anhören. Wenn man aber im hohen Alter ist, Kinder hat, Enkelkinder hat, über die Jahre und Jahrzehnte so viel angesammelt hat, dann nochmal von vorne zu beginnen, ganz woanders, in einem fremden Land, das alte Leben zurückzulassen, das ist schon mal was ganz anderes. Und vor allem dann noch die Gewissheit zu haben, dass man den richtigen Schritt gemacht hat. Herzlich willkommen zu Glaubengeschichten. In dieser Folge werden wir Jakob begleiten. Wir werden mit ihm losziehen. Irgendwann, nachdem seine Kinder aus Ägypten zurückgekehrt sind, hat er ihnen geglaubt. Er sagte sich, okay, ich glaube euch, Josef lebt. Genug geredet, ich nehme es an, ich lasse mich drauf ein, ich mache mich auf, ich will nach Ägypten. Ich will meinen Sohn sehen, so wie er sagt, in 1. Mose Kapitel 45 und dort im letzten Vers, mein Sohn Josef lebt noch, ich will hinziehen und will ihn sehen, bevor ich sterbe. Kapitel 46, und Israel brach auf und alles, was er hatte, und kam nach Beersheba. Von Kanaan zieht er los, kommt nach Beersheba, Zwischenstation. Und er opferte dem Gott seines Vaters Isaak Schlachtopfer. Und da habe ich so für mich kurz innegehalten, weil ich mir gedacht habe, eigentlich ist er doch auf dem Weg. Eigentlich will er doch seinen Sohn sehen. Er will Josef sehen, bevor Josef stirbt. Da hält man doch jetzt nicht mehr an und macht Schlachtopfer und opfert irgendwie seinem Gott. Oder ist Jakob vielleicht für einen kurzen Augenblick unsicher geworden? Und er hat sich gefragt, schön und gut, wenn ich zu Josef gehe nach Ägypten und ihn wiedersehe, aber Moment mal, ich lasse hier alles zurück. Dieses alte Leben lasse ich zurück. Man reiste ja damals nicht so wie heute, mal kurz in den Flieger. Nach einer Stunde ist man dann in Ägypten oder zwei und denkt sich, ach schön, hier zwei Wochen bleibe ich, sehe vielleicht Verwandte oder Freunde und dann geht's wieder zurück nach Hause. Er ist ja mit allem losgezogen. Das war etwas Endgültiges, etwas Definitives. Und dann dachte ich mir, Moment mal, in der Vergangenheit gab es ja schon öfter in seiner Familie, bei Abraham und bei Isaak, diesen Versuch, nach Ägypten zu gehen. Es ist ja nicht die erste Hungersnot, die das Land Kanaan erwischt. Zu Zeiten von Abraham, Hungersnot. Was macht Abraham? Geht nach Ägypten. 1. Mose Kapitel 12, falls Sie die Geschichte nochmal für sich lesen, durchlesen wollen. 1. Mose Kapitel 12 oder in der Hope Channel Mediathek können Sie die jeweilige Glaubengeschichtensendung dazu nochmal anschauen. Also Abraham zieht nach Ägypten. War keine gute Erfahrung. Wenn Sie nicht wissen, warum, wie gesagt, nachlesen oder dann Hope Channel Glaubengeschichten in der Mediathek. Also Abraham geht nach Ägypten. Isaak will dasselbe tun. Eine Generation später wieder Hungersnot. Isaak ist auch drauf und dran, nach Ägypten zu gehen. Aber da sagt Gott ihm in einem Traum, pass auf, Isaak, du gehst nicht. Du bleibst hier. Du gehst nicht nach Ägypten. Und jetzt ist ja Jakob in einer ähnlichen Bewegung, wieder Hungersnot. Dritte Generation, Hungersnot ereilt ihn. Und er hat so diesen Impuls, ich will meinen Sohn sehen, ich will nach Ägypten gehen. Aber er hält inne. Und sagt sich, wenn ich dorthin gehe, dann will ich auch versöhnt mit meinem Gott dorthin gehen. Ich kann nicht einfach nur das tun, was ich jetzt gerade will oder was für einen Impuls oder eine Emotion ich habe. Also sagt er sich, ich halte an in Beersheba und ich werde ein Opfer bringen. Ich werde meinem Gott ein Opfer bringen. Vers 2, und Gott sprach zu Israel in Nachtgesichten und sagte, das ist ja das Interessante, Gott erscheint ihm dann, in der Tat, er hat einen Traum oder eine Vision und Gott erscheint ihm und spricht mit ihm, Jakob, Jakob. Und er sagte, hier bin ich. Und er sprach, ich bin Gott, der Gott deines Vaters. Fürchte dich nicht, nach Ägypten hinabzuziehen. Fürchte dich nicht, nach Ägypten hinabzuziehen, denn zu einer großen Nation will ich dich dort machen. Ich, selbst ziehe mit dir nach Ägypten ab und ich führe dich auch wieder hierauf. Das heißt, offenbar ist es wirklich so, dass Jakob Angst hatte und sich gefragt hat, was wird denn passieren? Ist das der richtige Weg? Ist das die richtige Entscheidung, dass ich dorthin gehe? Ich habe nicht die Gewissheit, dass es der richtige Weg ist. Aber nein, Gott begegnet ihm und sagt zu ihm, fürchte dich nicht, fürchte dich nicht. Geh, zieh nach Ägypten hinab. Ich bin mit dir. Ich werde sogar mit dir dorthin ziehen. Und ich werde dich von dort wieder zurückbringen. Und dann fügt er noch einen schönen Satz hinzu in den Traum oder in diesem Nachtgesicht, das er hat, sagt Gott zu ihm, und Josef wird seine Hand auf deine Augen legen. Das heißt, du wirst deinen Sohn sehen. Du wirst Josef wieder begegnen. Und er wird da sein. Und ich deute das so, oder ich verstehe diesen Satz so, dass er sagt, und wenn du einschläfst, dann wird die Hand deines Sohnes auf dir sein und du wirst im Frieden einschlafen. Das heißt, Gott gibt ihm in diesem Augenblick eine Gewissheit, die er scheinbar nicht hatte. Und sagt ihm, ich bin mit dir, hab keine Angst, geh diesen Weg. Und er hat es ja schon mal erlebt in seinem Leben. Jakob ist ja schon mal von der Heimat, aus seiner Heimat weggezogen. Als er seinen Bruder damals und den Vater getäuscht hat, musste er kurzerhand fliehen zu den Verwandten in den Osten, hat sich dort dann eine Frau genommen, eine Familie gegründet. Aber auch da hat Gott zu ihm gesagt, pass auf, ich gehe mit dir mit, ich behüte dich, ich werde dich nicht verlassen und ich werde dich in die Heimat zurückbringen. Denn es ging ja auch um dieses Land. Gott hatte ja Abraham, Gott hatte Isaac und Gott hatte ja auch Jakob gesagt, das ist das Land, das ich euch gebe. Nach Norden, nach Osten, nach Süden, nach Westen, überall hin, das ist das Land, das ich euch gegeben habe. Und ihr könnt ja nicht einfach jetzt nach Ägypten ziehen und sagen, ach ja, wir wandern aus. Mei, Ägypten ist ja auch schön, hat auch viel zu bieten. Außerdem gibt es ja dort scheinbar viel mehr Brot oder viel mehr Essen wie bei uns. Sondern Gott sagt, du gehst, es ist okay, dass du gehst, ich gehe mit dir mit, aber du wirst hierher zurückkehren. Hier ist der Ort, wo die Geschichte mit dieser Familie weitergehen wird. Da machte sich Jakob von Beersheba auf. Ich meine, es ist ja nicht einfach, ruhig zu sein über Entscheidungen im Leben. Vor allem, wenn es nicht irgendwelche einfachen Entscheidungen sind. Ach, was esse ich denn heute oder was ziehe ich denn heute an? Sondern es geht ja manchmal wirklich ans Eingemachte. Dinge, die den ganzen Lebenslauf verändern. Welchen Beruf wählt man? Wo zieht man hin? Mit wem wird man sein Leben verbringen und so weiter und so weiter. Da ist es nicht einfach, ruhig darüber zu sein und Gewissheit zu haben. Und offenbar sagen uns diese Geschichten, Gott ist bereit oder möchte Menschen Gewissheit und Ruhe geben. Wenn man sie aber auch sucht, und er hat sie offenbar gesucht, denn er opfert ja. Er sucht diese Nähe Gottes, indem er Gott sich naht durch ein Opfer und sagt, Herr, bitte hilf mir. Gib mir jetzt die Gewissheit, dass ich mich auf dem richtigen Weg befinde. Und Gott macht es auch. Also Vers 5, machte sich Jakob von Beersheba auf und die Söhne Israels hoben ihren Vater Jakob und ihre Kinder und ihre Frauen auf die Wagen, die der Pharao gesandt hatte, um ihn zu holen. Und sie nahmen ihr Vieh und ihre Habe, die sie im Land Kanaan erworben hatten, und kamen nach Ägypten. Jakob und all seine Nachkommenschaft mit ihm. Also es wird immer endgültiger, das kennt man ja auch, wenn Dinge so auf einen näher kommen. Egal, selbst wenn es nur das in den Urlaub fahren ist. Man merkt, okay, der Tag X kommt und dann gibt es auch kein Zurück mehr. Dann muss ich, dann kommt die Entscheidung. Dann beginnt, was weiß ich, das Studium oder die neue Arbeitsstelle oder, das kennen wir. Und so bewegt sich das Ganze auch auf Jakob zu. Sie fahren los, kommen in Ägypten an und seine ganze Nachkommenschaft mit ihm. Alle. Seine Söhne und die Söhne seiner Söhne mit ihm, seine Töchter und die Töchter seiner Söhne und seine ganze Nachkommenschaft brachte er mit nach Ägypten. Und da habe ich mir auch gefragt, kurz, welche Nachkommenschaft, welche Söhne, welche Töchter? Wir haben ja jetzt so in den letzten Episoden eigentlich immer nur Josef begleitet. Es ging ja eigentlich ständig um Josef, kurz mal um Juda und seine Söhne und die gestorben sind und so weiter. Aber die von den anderen haben wir ja schon seit Jahren, wenn man so will, oder seit Jahrzehnten nichts mitbekommen. Und jetzt lässt der Autor uns daran kurz Anteil haben, was ist denn eigentlich da passiert? Vers 8, und dies sind die Namen der Söhne Israels, die nach Ägypten kamen, Jakob und seine Söhne. Der Erstgeborene Jakobs, Ruben. Und die Söhne Rubens, Henoch und Palu und Hezron und Karmi. Vier Söhne. Ruben hat schon vier Söhne. Vers 10, und die Söhne Simeons, der zweite Sohn von Jakob, Jemuel und Jamin und Ohad. Und Jachin und Zohar und Shaul, der Sohn der Kanaaniterin. Simeon, sechs Söhne. Haben wir nichts von denen mitbekommen. Und die Söhne Levis, Gershon, Kehat und Merari. Drei Söhne. Und die Söhne Judas, Er und Onan und Shelah und Peres und Serach. Judah hatten wir begleitet. Von dem haben wir erfahren, Er und Onan sind ja gestorben. Das wird auch nochmal hier vom Auto erwähnt. Er und Onan aber starben im Land Kanaan. Dann geht es aber sogar noch eine Generation weiter. Und die Söhne des Peres waren Hezron und Hamul. Also wir sind nicht nur in der Kindergeneration, nicht nur in der Enkelkindergeneration, sondern sogar in der Urenkelkindergeneration. Und die Söhne Issachars, Tola und Puva und Job und Shimron. Und die Söhne Sebulons, Sered und Elon und Jachleel. Das sind die Söhne der Lea, die sie dem Jakob in Padan Aram geboren hatte und seine Tochter Dina. Die Zahl aller Seelen seiner Söhne und seiner Töchter betrug 33. Als ich so diese Namen für mich gelesen habe, habe ich mir gedacht, wie viele Geschichten sind da eigentlich passiert in dieser Zwischenzeit, von denen man eigentlich überhaupt nichts mitbekommen hat. Weil man so abgeschnitten war. Wir sind ja mit Josef mitgegangen nach Ägypten, einem fremden Land, fremde Situation, waren so beschäftigt mit dem, was Josef passiert ist, dass wir von all dem, was in der Heimat passiert ist, eigentlich gar nichts mitbekommen haben. Und wahrscheinlich könnte jeder dieser einzelnen Menschen hier seine eigene Geschichte erzählen. Gutes, Schlechtes, Böses und Glück und Freude und Hoffnung und was auch immer. All das, die Söhne Leas, 33. Und dann fährt der Auto fort und sagt, die Söhne Gads, Ziphion und Hagi, Shuni und Esbon, Eri und Arod und Areli, sieben Stück. Und die Söhne Assers, Jimna und Jeschwa und Jeschwi und Beri und ihre Schwester Serach. Und die Söhne Berias, wieder nächste Generation, Heber und Malkiel. Vielleicht macht ja auch der Auto sogar noch einen Vorgriff. Das haben wir auch schon erlebt. Dass obwohl wir uns an einem Zeitpunkt in der Geschichte befinden, dennoch so bei diesen Nachkommen, bei diesen Ahnenreihen, Ahnentafeln, geht er sogar weit in die Zukunft und überspringt fast so die Geschichte oder um einiges die Geschichte, wo wir uns gerade befinden. Das sind die Söhne der Silpa, Vers 18, die Laban seiner Tochter Lea gegeben hatte und sie gebar diese dem Jakob 16 Seelen. Die Söhne der Rachel, der Frau Jakobs, und da habe ich auch wieder so für mich angehalten, wie Moment, die Söhne der Rachel, der Frau Jakobs. Dann bin ich nochmal kurz zurückgesprungen zu Vers 15. Das sind die Söhne der Lea, die sie dem Jakob in Padan Aram geboren hatte. Da sagt der Autor nicht, dass es seine Frau war. Und da kommt noch einmal dieser Schmerz so hoch, den Jakob auch so erlebt hat. Eigentlich liebte er Rachel, aber er bekam Lea. Sie wird auch seine Frau, er bekommt von ihr viele Kinder und Kindeskinder und Kindeskindeskinder und dann auch noch die Magd Silpa, aber die eigentliche Frau Jakobs war wohl die Rachel. Und die ist es wahrscheinlich auch bis zum Ende geblieben. Und Sie erinnern sich vielleicht an diese herzzerreißende Geschichte in eigentlich so Kapitel 29, Kapitel 30, wo diese zwei Frauen so um die Liebe ihres Mannes kämpfen, Rachel und Lea. Und das Ganze dann auch noch über die Kinder eigentlich austragen. Aber dennoch, es bleibt bis zum Schluss so, Rachel bleibt die Frau Jakobs. Und sie gebiert Josef und Benjamin. Und dem Josef wurden im Land Ägypten Manasse und Ephraim geboren. Das haben wir mitbekommen. Von wem? Von der Asenat. Asenat, die Tochter Potipheras, des Priesters von On. Aber bei Benjamin, da war ich überrascht. Und Söhne Benjamins, Vers 21, Bela und Becher und Ashbel, Gera und Naaman, Echi und Rosh, Mupin und Hupin und Ard. Zehn Söhne. Und bei den zwei Namen Mupim und Hupim, musste ich schon schmunzeln. Da konnte ich echt nicht anders. Also Mupim und Hupim. Aber gut, so ist es ja. Nicht jeder Name ist einem gewöhnlich. Aber Benjamin hatte schon 10 Kinder. Das sind die Söhne der Rahel, die Jakob geboren wurden. Zusammen 14 Seelen. Und die Söhne Dans, Schuham, nur ein Kind. Und die Söhne Naphtalis, Jachseel und Guni und Jeser und Schilem. Das sind die Söhne der Bilcha, die Laban seiner Tochter Rahel gegeben hatte. Und sie gebar diese dem Jakob insgesamt 7 Seelen. Und jetzt wird zusammengefasst, Vers 26, alle dem Jakob angehörigen Seelen, die nach Ägypten kamen und die aus seinen Lenden hervorgegangen waren, ausgenommen die Frauen der Söhne Jakobs. Wir sind also nicht dabei, es geht jetzt wirklich um die Söhne und die Kinder der Kinder. Ausgenommen die Frauen der Söhne Jakobs, alle Seelen waren 66. Und die Söhne Josefs, die in Ägypten geboren wurden, waren 2 Seelen. Alle Seelen des Hauses Jakob, die nach Ägypten kamen, waren 70. Das ist nicht ein 6-monatiges Praktikum im Ausland. Da hat sich schon einiges dann bewegt, als Jakob sich entschieden hat, wir gehen nach Ägypten. Und solche Entscheidungen trifft man ja nicht so leichtfertig. Da spüren wir jetzt schon das Gewicht seiner Entscheidung, dass er sich sagt, Herr, tue ich denn jetzt das Richtige? Bin ich denn jetzt auf dem richtigen Weg in dem, was ich tue? Irgendwie hilf mir, ich brauche Gewissheit. Sowas entscheidet man nicht einfach so, vor allem angesichts eines Versprechens, das du meinem Großvater, meinem Vater und auch mir selber gegeben hast, nämlich dass das Land, wo wir wohnen, dass es eines Tages uns gehören wird. Dass das, wo wir uns aufhalten, nicht einfach nur ein Zufall ist, sondern hier, dieses Land hast du uns versprochen und das gehört uns auch. Und ich kann nicht einfach irgendwo anders hinziehen. Dass er dann sich Gott naht und sagt, Herr, wo bist du? Oder Herr, hilf mir. Oder Herr, rede zu mir. Herr, gib mir Gewissheit oder Frieden. Wird, glaube ich, immer mehr verständlich. Wenn man merkt, dass er nicht nur einfach so mal seinen Sohn besucht hat und dann wieder zurückgekehrt ist. Vers 28. Und er sandte Juda vor sich her zu Josef, dass er vor ihm her Weisung gebe nach Goschen. Das heißt, Jakob sagt sich, pass auf, Juda, du gehst nochmal auf Josef zu, gehst ihm voran. Denn wir müssen in das Land Goschen kommen. Wir müssen es dahin schaffen, du gehst nach vorne, du gehst als Erster und hol dir einen Ratschlag. Und sie kamen dann in das Land Goschen. Da spannte Josef seinen Wagen an. Jetzt auf einmal geht so die Perspektive weg von Jakob hin zu Josef. Und wir merken, wie er wahrscheinlich aufgeregt ist, voller Spannung, den Vater wieder zu sehen. Er spannt seinen Wagen an und zog hinauf seinem Vater entgegen nach Goschen. Und als er vor ihm erschien, da fiel er ihm um den Hals und weinte lange an seinem Hals. Endlich, endlich ist er mit seinem Vater wieder zusammen. Wie viele Jahre? 17 war er, als er uns so vorgestellt wird, als junge Hirte bei seinen Brüdern, zusammen mit seinen Brüdern, wenn der Verkauf nach Ägypten zur damaligen Zeit passiert ist, dann war er ja wirklich ja, ein Jugendlicher mit 17 Jahren. Dann mit 30 erfahren wir, dass nachdem er dem Pharao die Träume deutet, dass der Pharao ihn zum zweiten Mann im Staate macht und ihn so verantwortlich dafür macht, dass diese Hungersnotjahre irgendwie überwältigt werden. Und ja, 2-3 Jahre vielleicht noch seitdem vergangen, also 14-15 Jahre, die er seinen Vater nicht gesehen hat. Und es war auch so seine erste Frage, die er stellte, als er seinen Brüdern sagt, ich bin Josef. Die Frage ist, lebt mein Vater noch? Ich will den Vater sehen. Und jetzt kommt es zu dieser Begegnung und lange weinte er an seinem Hals. Wahrscheinlich Tränen der Trauer, der Freude, aber auch des Schmerzens, der Einsamkeit, all das, was er so erlebt hat in den letzten 15 Jahren, kann er nun doch irgendwie mit seinem Vater teilen. Und Israel sagte zu Josef, nun kann ich sterben, nachdem ich dein Gesicht gesehen habe, dass du noch lebst. Auch für den Vater geht ein Wunsch in Erfüllung oder eine Sehnsucht. Ich weiß nicht, der Autor lässt uns ja nicht daran Anteil haben, ob der Vater damit abgeschlossen hat. Ich meine, wie lange wartet man auf etwas? 1 Jahr? 2 Jahre? 3 Jahre? 4 Jahre? Wann sagt man, pass auf, ich finde mich damit ab, der Junge ist gestorben. Und so reagiert er auch, als die Brüder kommen und ihm sagen, Josef lebt. Er sagt, sein Herz blieb kalt, sagt uns der Autor. Er hat sich nicht darauf eingelassen. Erst dann, nach langem Reden und Zeigen und Schau, die Wagen von Ägypten und all das, glaube es uns. Da geht er mit und jetzt sagt der Vater, Nun kann ich sterben, nachdem ich dein Gesicht gesehen habe, dass du noch lebst. Das ist schon ein Geschenk, wenn man sich nochmal wiedersehen kann. Es ist ja nicht immer so im Leben. Es ist ja nicht so, dass es immer klappt. Es sind ja auch Menschen gestorben und sie haben diejenigen, die sie lieben, nicht gesehen. Man würde sich ja wünschen, dass es immer zu einem Wiedersehen oder zu Versöhnung kommt. Tut es ja nicht. Manchmal ist man auch zu spät dran. Und deswegen, glaube ich, sollten wir die Zeit, die wir haben, nutzen. Die Zeit, wo wir hier sind, nutzen, um Vergebung zu suchen, um Vergebung zu gewähren, um Begegnung möglich zu machen. Und wenn man wenn man sich die eigene Familie anschaut, Menschen um einen herum, merken wir, zu oft sind wir auseinander, getrennt voneinander, lassen das nicht zu. Schmerzen der Vergangenheit trennen uns von den anderen. Wir sagen, nein, ich will ihn nicht sehen, er hat mir wehgetan, sie hat mir wehgetan, das lasse ich nicht zu. Und dann aber, wenn Menschen weg sind, dann tut uns leid. Dann hätten wir gerne aber sie nochmal gesehen, dann hätten wir gerne nochmal gesprochen. Und da sage ich schon, da ermutige ich sie, da ermutige ich auch mich, dass wir den Mut aufbringen, um die Begegnung zu suchen. Und es war auch für Josef nicht einfach. Und er hat auch nicht gleich von Anfang gesagt, hallo Brüder, hier bin ich, ich bin Josef. Er war skeptisch, er hat gewartet. Er hat auch geprüft, ob sich seine Brüder verändert haben oder ob sie immer noch dieselben sind. Aber auch als er dann merkt, dass Juda bereit ist, für seinen Bruder Benjamin in Ägypten als Sklave zu bleiben, da weiß er, okay, es hat sich hier was getan in den letzten Jahren. Sie sind nicht mehr dieselben. Dann bricht es ja aus ihm raus und er sagt, ich bin es. Lass uns die Versöhnung suchen, lass uns es möglich machen, dass wir einander wieder begegnen. Und jetzt schließt auch dann Jakob Frieden und sagt sich, jetzt kann ich gehen. Jetzt kann ich gehen. Vers 31, und Josef sagte zu seinen Brüdern und zum Haus seines Vaters, ich will hinaufziehen und dem Pharao berichten und ihm sagen, meine Brüder und das Haus meines Vaters, die im Land Kanaan waren, sind zu mir gekommen. Und die Männer sind Schafhirten, denn sie haben Viehzucht getrieben, sie haben ihre Schafe und ihre Rinder und alles, was sie mitgebracht haben, haben sie dabei. Und geschieht es, dass der Pharao euch ruft und spricht, was ist eure Tätigkeit? Dann sagt, deine Knechte haben Viehzucht getrieben von unserer Jugend an bis jetzt, sowohl wir als auch unsere Väter. Damit ihr im Land Goshen bleiben könnt, denn alle Schafhirten sind in Ägypten ein Gräuel. Das heißt, jetzt bereitet Josef so seine Brüder und seine Familie auf die Begegnung mit dem Pharao vor. Und sagt, der Pharao hat mich geschickt, der Pharao hat die Wagen geschickt, der Pharao, natürlich will er wissen oder will euch sehen, will wissen, wenn ihr da seid. Und hier seid ihr, wir gehen zu ihm. Denkt daran, Schafhirten sind in diesem Land nicht ein angesehenes Beruf oder ein angesehenes Volk, aber steht dazu, ihr seid, was ihr seid. Und wenn ihr dem Pharao berichtet, dass ihr Schafhirten oder Viehzüchter seid, dann wird er euch im Land Goshen leben lassen. Dann werdet ihr dieses Land haben und dann gibt es euch für euch eine Zukunft in diesem Land. Und Kapitel 47, Vers 1, und Josef kam und berichtete dem Pharao und sagte, mein Vater und meine Brüder, ihre Schafe und ihre Rinder und alles, was sie haben, sind aus dem Land Kanaan gekommen und siehe, sie sind in dem Land Goshen. Und wie der Pharao reagieren wird? Sie ahnen es. Das werden wir nicht mehr in dieser Glaubengeschichten-Folge erfahren, sondern beim nächsten Mal. Bis dahin, wie immer, viel Freude beim Lesen, viel Freude beim Entdecken. Vielen Dank für die vielen Zuschriften, für die vielen Rückmeldungen, für die vielen Menschen, denen ich immer wieder begegne und mir sagen, die Texte leben, die Texte haben Kraft, das, was man da entdecken kann, das hat mich und mein Leben verändert. Und dazu lade ich Sie ein und auch zum nächsten Mal zu Glaubengeschichten hier auf dem Hauptchannel. Machen Sie es gut.